Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, bei diesem, ich bin so ein typischer Deutscher, ich spreche das Wetter an. Ist aber auch schon geil gerade, oder?
Ja.
Also es ist schon wirklich seit Tagen ohne Wolken.
Seit Tagen ohne Wolken. Ich bin trotzdem seit Tagen nicht aufs Fahrrad, das ist ein bisschen traurig. Aber ja, jetzt ist morgen Steinfurt und das ist der einzige Tag in den 14
Stimmt,
Tagen
wo es nicht so gut ist,
wo Regen angesagt ist und du denkst dir, ja, muss das denn sein?
Steinfurt im Regen habe ich auch noch nie gehabt, glaube ich, oder? Haben wir mal einen Steinfurt im Regen gehabt?
Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Also Roubaix regnet jetzt auch meistens nicht. Steinfurt immer Roubaix.
Ja.
Und hat in den letzten Jahren statistisch auch echt wenig geregnet.
Außer wenn sie Roubaix verlegen.
Außer wenn sie Roubaix verlegen. Und da war
oder?
Steinfurt, ja, ich weiß,
ja,
da war Matsch Roubaix.
Das nächste Roubaix war, als es im Oktober war.
Genau. Und da war im April nämlich Steinfurt trocken.
Hätten sie sich mal in Steinfurt gehalten mit Roubaix, ne?
Ja, so wie sonst auch immer.
Genau. Ja, nee, das ist ein bisschen schade mit dem nassen Wetter. Aber ich glaube, das wird schon schief gehen. sag ich mal, muss man ein bisschen vernünftiger fahren.
Ja.
Ja.
Wir fahren ein Rennen zusammen, ne? Ich bin, ich bin Elite.
Du bist Elite.
Das ist das Problem. Shame on me, German Cycling. Ganz kurz, Quizfrage. Wie viele Fahrer in der deutschen Rangliste sind Elite? Genau.
Keine Ahnung.
Können wir mal irgendwo es hinschreiben,
wo
eine
so
fette
Gerüchte,
Zahl ist?
Es gibt immer so Gerüchte, so, es sind die ersten 600, dann die 650.
So.
Die haben es auf 750.
Genau
erhöht,
das ist
Gerüchte.
Es halt. Sind wir nicht bei 725? Genau das ist es halt.
Und irgendwann ändert sich einfach nur Elite-Amateur in Amateur bei einigen und du denkst so, ah, okay, wann war der Cut halt wohl bei? Und
ja, genau das ist es halt. Da war der Cut wohl bei. Und genau das mein Problem ist das, weil ich in zwei Rennen im Jahr Punkte sammle, bin ich halt wirklich bei zwischen 585 und 736 tour nicht rum. Und hab dann auch spät festgestellt, ich bin Elite, ja. Und da starten wir in einem Rennen.
Ja, ist doch geil. Also habe ich Bock drauf. Gucken wir heute noch, ob wir heute noch ein bisschen eine Vorbelastung fahren können.
Ja.
Ich bin jetzt schon echt lange nicht mehr auf dem Rad gewesen. Ich bin schon seit Mallorca, ich bin das letzte Mal eigentlich gefahren auf Mallorca. Bis auf letzten Samstag, da bin ich anderthalb Stunden gefahren. Und ansonsten bin ich halt jetzt ein bisschen die Woche, letzte Woche war die Folge, wo ich viel Malbo geraucht habe vorher.
Stimmt.
Dann die Woche bin ich eigentlich nur gelaufen.
Ja.
Und ein bisschen mit dem Fahrrad von A nach B gefahren.
Ja.
Mit dem Stadtrad. Und das war mein Training. Und wir kommen gleich noch drauf. Ich habe krassen Muskelkater. Das ist auch so ein bisschen das Thema für heute.
Ja.
Was ist Muskelkater? Wie kann man damit performen oder kann man damit performen?
Erstmal möchte ich dich gleich öffentlich bloßstellen, dass du mir erklärst, wo du den Muskelkater gesammelt hast.
Ja, das können wir ja dann gleich machen.
Ja.
Dann leiten wir das gleich so ein.
Ja.
Das ist jetzt also, ja, interessante Geschichte. aber wir haben noch ein bisschen was aufzuholen, was Rennen letzte Woche angeht.
Ja.
Und wenn wir die Folge jetzt gleich rausbringen, direkt im Anschluss nach der Aufnahme, dann ist es auch noch vor dem Rennen Paris-Roubaix der Frauen.
Ich wollte sagen, erster Science-Athleten bei Paris-Roubaix.
Ja.
Rosa Klöser startet heute.
Gar nicht mal so schlecht.
Richtig geil. Hat den Startplatz beim Team sich erarbeitet, muss man sagen. Durch das Rennen in Oettingen, sagt sie immer, aber ich glaube Oettingen.
Oettingen heißt es, glaube ich.
Oettingen. Also sie hat immer Oettingen gesagt. Da haben wir gesagt, nee, du bist nicht in Oettingen gefahren.
Oettinger.
Grand Prix Oettinger. Klingt auf jeden Fall nach einem typischen Rundstreckenrennen. Nee, genau, da ist sie relativ gut gefahren und hat dann als Team gesagt, alles klar, wir nehmen mich mit nach Roubaix. Und das muss man einfach sagen, ist einfach eine Qualifikation, die man sich im Team erarbeiten kann. Ich bin gespannt, wie sie heute fährt, welche Aufgaben etc. sie hat. Das weiß ich auch nicht, deswegen kann man jetzt schlecht irgendwie
überlegen und durchkommen.
Ja, eben. Also ich habe auch gesagt, so das Beste, was passieren kann, vielleicht, keine Ahnung, bist du irgendwie weit vorne. Wenn du richtig Glück hast, schaffst du noch eine Gruppe des Tages und dann hast du den ganzen Tag erstmal deine Ruhe und fährst dein Standgas. Das kann sie ja von den Gravel-Rennen ganz gut.
Ja.
Auf den Pflasterstein hat sie schon einmal Reckon gemacht, fühlt sie sich ganz wohl, fängt es eigentlich ganz gut drauf. Auch da wieder Erschütterung vom Gravel, gut gewohnt und freut sich auf das Rennen. Ist leider letzte Woche beim Gravel-Wörthersee gestürzt. In der Verpflegungszone hat sie selber auch gesagt, meine Schuld, war ein bisschen dämlich. Und hat sich dann irgendwie so ein bisschen blöd auf den Ellbogen geschmissen. Aber geht soweit wieder ganz gut und dann wünschen wir ihm heute ein gutes Rennen.
War auch eine Woche krank. Vor Wörthersee, oder?
Ja, genau. War vor Wörthersee noch krank.
Diese Schlammschlacht bei The Hills nicht gefahren.
Die hat es gibt, genau.
Ich glaube, es ist gut gewesen für Mensch und Material.
Da Das ist, hast du das gesagt letztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ich hätte das, glaube ich,
genau,
gesagt.
Genau, Gravel ist so geil.
So geil für die Komponentenhersteller. Die ja. lachen sich so tot.
Hatte, ich weiß gar nicht, Sepp war es, glaube ich, der ist auch da gefahren und meinte auch so, ja, also du hast schon wieder die Gabel innen aufgeschliffen, so. Das sieht ja, schon wieder
so viel
Carbon runter.
Drin.
Ich freue mich auch richtig auf Unbound. Richtig auf Unbound freue ich mich da. Oh, können wir mal so ein Unbound haben, wo es so zwei Wochen lang so typisch Kansas-mäßig einfach trocken. Auch trocken ist, nicht regnet und einfach so knüppelharter Schotter, der schnell ist.
10 Stunden durch den Staub. Ist auch nicht gut. Dann klingst du danach so wie ich.
Ja, okay. Das ist okay. Aber ich, auf sowas habe ich mich beim ersten Unbound, habe mich richtig gefreut. Habe so geil, Kansas, USA, so knüppeltrockener Schotter.
Wir sind weiße Straßen, so genau. grüne Felder links, rechts, wo nur so 10 Kühe draufstehen und sonst
ja,
nichts.
Ja, genau. Die dich angucken bei 30 Grad und denken, was machst du da eigentlich? Ja. Und ich denke mir auch, ja, ihr habt recht. Und genau so eins wollte ich haben, sind wir die ganze Woche vor Kansas damals gefahren und es war genau so. Und weißt du, wie schnell dieser Schotter ist dann? Das ist wie ein Asphalt. Du fährst halt eine 50 leichte Senke und denkst, ja gut, dann sind 300 Kilometer sind noch schnell rum. Und dann fängt es an zu regnen.
Ich
glaube,
300 Kilometer sind nie schnell rum.
Sind überraschend schneller rum, wenn der Schotter trocken ist.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber ja. Ich glaube, 300 Kilometer hast du bestimmt jedes Mal so einen Moment im Rennen, wo du denkst, boah, ehrlich, sind immer noch 180.
Die hast du übrigens viermal, diese Momente. Ja. Das wird bei Trucker, dieses Jahr habe ich ja 360 gemeldet, das war ganz stark. Das wird
auch noch, super Idee, mit den Anstiegen noch drin.
Ich wollte sagen, das ist ja noch viel, viel schlimmer als Unbound. Ich habe auch, also da werde ich sehr, sehr häufig durch Tiefs gehen. Aber das Ganze auch videomäßig begleiten natürlich, da werde ich euch mitnehmen. Das wird eine tolle Erfahrung.
So, wir sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Du hast eben aber auch schon Wörthersee angesprochen. Ist ja eines der ersten UCI Gravel World Series Rennen gewesen dieses Jahr.
Oh, News, stimmt.
News?
Ja, machen wir weiter.
Okay, du scheinst direkt bei dir im Kopf News zu haben. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen da durchgehen, weil wir es letztes Jahr auch verfolgt haben. Fangen wir im Frauenrennen an. Platz 3 für Caro Schiff als deutsche Vertreterin. Die Siegerin Gericke, G wird sie wohl genannt, Scheuers. Von SD-Works, das ist die, wo wir auch schon mal gesagt haben, die lange Physio im Team war, jetzt auch einen World-Tour-Vertrag hat, scheint auch da gut in Form zu sein, hat nämlich auch die ganze Saison, also die ersten Rennen jetzt schon echt gute Ergebnisse abgeliefert, hat auch in Thunhaut gewonnen. Caro Mignon vom Paar Racing wird Zweite, Wendy Osterwood Paar Racing Vierte und Caroline Bauer Fünfte aus der Schweiz. Genau, das war die Seite, oder die Damenseite. Im Männerrennen. Ich glaube, du wolltest News sagen. Willst du das Männerrennen machen?
Nee,
okay,
nee.
Du hast da auch keine News. Männerrennen wird gewonnen. Jetzt gucke ich, ob ich es aus dem Kopf hinkriege. Schaffe ich aber nicht. wieder. Serien-Sieger Magnus Back-Claris von Bahr Racing. Den stoppt so schnell hier irgendwie nichts. Der ist ja auch noch auf Conti-Level auf der Straße unterwegs. Ja. Ist dann auch dann Griechenland, glaube ich, gut gefahren. Ein paar Top-Tens eingesammelt. Zweiter Platz von Felix Steli, Team Vollberg. Und Lukas Pöstelberger wird österreichischer Gravelmeister. Und
Staatsmeister.
Staatsmeister.
Und die haben ein sehr, sehr hartes Wort dafür.
Ja, Dritter. Ich wusste auch gar nicht, dass das die Staatsmeisterschaft ist da. Ja. Und ich wusste auch gar nicht, dass Sebastian Schönberger, der sein Debüt gegeben hat für Swat Racing im Staatsmeistertrikot, dass der Staatsmeister ist. Dementsprechend hat er erst ein Rennen getragen, das Trikot, und jetzt fährt es Lukas Pöstelberger von Rose Racing Circle. Da können Sie direkt mal schauen, dass Sie dann geiles Attaque Staatsmeister-Jersey hinzimmern.
Das wär geil, ja.
Jason Osborne wird Zehnter, ist aber, glaube ich, wieder ein bisschen unter die Räder gekommen.
Ja,
technisch oder materialtechnisch.
Ja.
Ich hatte irgendwas gelesen. Ansonsten Freddy Rassmann auf 7. Scheint die Form auch zu stimmen. Geht wieder in die richtige Richtung fürs Trucker. Und ja, du hast gerade eben News geschrien, jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil wofür fahren wir diese Rennen der World Series eigentlich?
Ach,
genau.
Also zum Spaß.
Nein, natürlich, das auch, genau. Natürlich, um
fahren wir diese Rennen für die WM-Quali?
Ja, irgendwie schon. Wir fahren sie, um die Weltmeisterschaften zu qualifizieren, die da hätte stattfinden sollen in Nizza, Frankreich, am 18. und 19. Oktober. Dann war da ja viel Diskussion. Zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war oder nicht, hieß es dann auf einmal Südafrika wird's, was echt ein bisschen unangenehm gewesen wäre, logistisch.
Kenia, glaube ich, stand auch im Raum.
Genau, Kenia, Südafrika, nächstes Jahr soll es Australien sein. So, dann habe ich auch gedacht, gut, die nächsten 2 Jahre war es das mit WM. So, dann ist es auch egal. Und jetzt haben sie, gestern war es, glaube ich, oder vorgestern offiziell verkündet, die WM wird nicht in Nizza stattfinden, sondern am 11. und 12. Oktober in Südlimburg, was eigentlich von hier hätte nicht Südlimburg. Südlimburg. Was hätte nicht näher eigentlich von uns sein können?
Naja, schade. Also Nizza ist eigentlich schon der schönere Ort und wahrscheinlich vom Wetter plus September ist, glaube ich, wäre eine richtig schöne Reise gewesen.
Oktober. Ende Oktober, dritte Oktoberwoche wäre es gewesen. Und jetzt sind wir auch,
glaube ich, September gesagt. Ich glaube, dass die auch Nizza früher sein sollte als.
Ah, okay.
Ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall Nizza so oder so wäre auf jeden Fall der schönere Ausflug gewesen.
Ja.
Aber ich glaube auch der schwerere, weil da geht es dann hoch und runter.
Ja, war auch gerüchterweise 4.500 Höhenmeter, ne? Also das glaube ich auch. Du kannst nicht anders
da fahren. Du kannst da wahrscheinlich nicht. Du musst ja irgendwie ins Hinterland rein. Du kannst ja nicht an der Küstenstraße da rumgraveln.
Nee.
Und ja, jetzt muss man halt hoffen, dass im Oktober ganz gutes Wetter ist in Belgien. Sonst haben wir auch da wieder die Schlammschlacht.
Das ist richtig kalte Schlammschlacht irgendwo in der Falkenburg. Dann
also 5 Grad und Nieselregen.
Ja, genau, 5 Grad Nieselregen. 5 Grad Nieselregen und dann so eine Amstel Gold Race nur auf Gravel.
Oh, hör mir auf.
Also ich glaube, die haben ja eine ganz geile Region da und ich glaube, ich bin da mal in eine RTF gefahren. Da habe ich damals von erzählt. Ich glaube, irgendeiner vom Kids-Team hatte die mal in die Gruppe reingeschrieben und dann bin ich als Einziger, glaube ich, hin nach Falkenburg und bin in dieser Gravel-RTF gefahren.
Du bist diesen Giro, Pathfinder-Giro?
Ja, genau, Pathfinder-Giro, genau, das ist es halt.
Und wo danach alle Leute irgendwie für 2 Wochen komplett zerbissene Beine hatten von irgendwelchen Milben. Die kamen alle wieder. Ich war so froh, dass ich nicht gefahren bin. Die haben sich 2 Wochen lang beschwert, dass sie komplett zerfressen worden sind auf der Tour.
In so einem Kontext auch, häufig mal im Wald der Seidenprozessionsspinner.
Seiden ist ja auch gefährliches Tier.
Auf jeden Fall, genau, ich bin da ja gefahren. Ich glaube, da werden sie wahrscheinlich ein paar Segmente rausnehmen, genau wie Gravel Falkenburg, hier die World Series. Da wird ja immer die ähnliche Strecke sein. Ich finde es eigentlich ganz cool, so kann man machen, gibt es coole Strecken. Aber auch da, ne, wo wir gerade schon mit trockenem, schnellen Schotter gesprochen haben, wird es da im Oktober mutmaßlich nicht geben.
Ja, also ich glaube, selbst wenn ich mich aus irgendeinem Grund qualifizieren sollte, werde ich da nicht fahren.
Hast du eigentlich geplant, irgendwas zu fahren an Gravel-Rennen irgendwo?
Ich habe nicht viel geplant, nee. Okay. Ich würde sagen, das nächste, was ich geplant habe, ist wirklich morgen natürlich Steinfurt.
Klar.
Dann ist das Rennen in Ahrweiler am Ostermontag.
Du kannst das ja, ne?
Geht so. Ich finde es auch unangenehm. Aber es ist halt immer diese eine Kurve, die du treffen musst. Wenn du sie nicht triffst, dann wird es unangenehm. Dann hast du 2 Kurven, die sind cool. Dann das nächste Rennen, was ich danach fahre, ist wahrscheinlich Fischeln.
Mhm.
Krefeld-Fischeln, auch ein cooles Rennen.
Das kannst du gut.
Und am nächsten Tag geht's nach Girona.
Ja, ja.
Und dann ist schon Tracker. Und darüber hinaus habe ich, glaube ich, gar keine wirklichen Rennen geplant. Das ist natürlich das Three Rides in Aachen, aber da habe ich noch keine geistigen Gedanken dran verschwendet.
Seine will spontan mit nach Unbound. Seine will spontan mit nach Kansas.
Ist das parallel?
Parallel, ja.
Ah, okay.
Ja, also Unbound und Three Rides ist parallel.
Krass, das wird natürlich ein bisschen was an der Startliste ändern, ne?
Schon, ja. Also die Guten würden Unbound fahren. Also
die Guten sind alle in Aachen.
Genau. Auch da Unbound, was ja inoffiziell als Weltmeisterschaft des Gravel-Sports gilt, als einer der größten Events, mit dem 200 Meilen auch das Hauptrennen, sind halt die meisten anders. Ganz kurz nochmal ein Gravel-Sport. Was ich cool finde, muss ich aber sagen, das finde ich wirklich cool, ist, dass Einzelathleten sich halt sehr gut vermarkten können mittlerweile. Es gibt halt Racing-Teams, die mit etwas weniger Logistik und weniger UCI-Auflagen einfach ein Racing-Team gestalten können. Es gibt Einzelathleten, die selber vermarkten können. Es gibt Athleten, die, wenn sie gut sind, dadurch auch eine Karriere machen können in diesem Gravel-Race-Sport. Finde ich echt nice. Und deswegen gibt es auch diese Möglichkeiten, dass du halt als Einzelathlet da so einen Werdegang haben kannst. Und das ist halt sowas wie Unbound, einfach ein prestigeträchtiges Rennen. Wenn du das gewinnst, wenn du da vorne reinfährst, das hat was zu sagen, das hat was zu bedeuten. Das ist einer der stellenwertesten Rennen, so im ganzen Jahreskalender. Nehmen wir mal die UCI-Sachen und die WM halt raus. Und deswegen finde ich es absolut cool, irgendwie, wenn da halt ein großes Starterfeld halt da ist an Leuten, die richtig Bock haben. Und dann wird es bei Three Rides mutmaßlich ein bisschen
dünner sein.
Zwar nicht ganz so in der Age-Group-Kategorie, weil die wenigsten sind ja so verrückt und fahren halt einfach nach Kansas, wie ich jetzt. Sagen halt bei Bibel nach Aachen so, und qualifizieren mich für die WM, aber beim Elite-Feld schon.
Ja, ich glaube, das ist halt ein sehr amerikanisches Starterfeld und dann die Europäer, die rüberfahren, sind halt dann die wirklich ernsthaft
die Bock haben.
Bock haben, richtig weit vorne reinzufahren.
Oder sich selber dabei filmen.
Oder sich selber dabei
filmen. Wie sie einfach nur ankommen wollen.
Genau. So viel zu den Gravel-Rennen.
Ja.
Ich merke gerade, wir haben bei den anderen Rennen auch noch viel zu besprechen.
Ja.
Erstmal möchte ich dir gratulieren. 2 von 2 richtige.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Hast du ja auch schon gedacht, ne?
Ich wollte eigentlich dich es aussprechen lassen, deswegen danke, dass du mir vorwegnimmst.
Zwei von zwei richtig.
Das hätte ich so aufbauen müssen. Nahlen hat das gesehen am Wochenende.
Nee, habe ich nicht geguckt, Lukas, was passiert.
Doppel-WM-Sieg auch.
Doppel-WM-Sieg auch. Frauenrennen würde ich jetzt mal mit beginnen.
Ja.
Mein Tipp ist ja nicht geschlagen worden. Sie ist ja leider gestürzt. Elisa Longoborghini ist gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. War dann, glaube ich, schon 40, 50 Kilometer vor Ziel raus. Mhm. Und ich habe, glaube ich, die Übertragung eingeschaltet, knapp 30 vor Ziel dann. Als das Feld noch relativ groß war. Mhm. Das Feld ist auch relativ lange sehr groß geblieben. Ich glaube, es waren 40, 50 Fahrerinnen.
Also Koppenberg doch, 45 vor Ziel, war auf jeden Fall noch das ganze Hauptfeld da.
Ja. Dann das Erste, was mir in Erinnerung bleibt, ist ein schöner Doppelsturz FDJ.
Ja.
Weil, wie fährt man diese Kurve an? Ich glaube, so nicht.
Innen.
Innen reinfahren, innen auf Kopfsteinpflaster den Lenker eindrehen und dann versuchen, innen zu bleiben, ist halt irgendwie schwierig.
Ja,
das war so richtig vermeidbar und vor allem war es so ein typischer, peinlicher Sturz an erster Stelle.
Ja.
Hey Leute, ich führe euch mal um die Kurve.
So geht's.
Bam. Da liegen sie da beide. Was krass war, Pauline Ferrand-Prévot, die später Zweite wird, liegt auch da, Rad verheddert sich.
Es hat ewig gedauert, bis sie wieder fahren konnte.
Genau. Ist wieder ran, offensichtlich, und noch Zweite geworden. Die ist ein Air Pressure System gefahren, um den Druck zu ändern.
Das, was damals hier
Scope schon mal gemacht hat.
Genau, mit DSM. Da war das auch das erste Mal.
Ja. Und davon gibt es jetzt mittlerweile einen anderen Hersteller. Scope hat das, glaube ich, gar nicht weiter verfolgt, aber es gibt einen anderen Hersteller. Foss ist es bei der Gravel WM gefahren.
Ja, ja.
Und
finden wir das jetzt gut?
Ich bin es noch nie gefahren.
Also ich weiß nur, damals bei DSM war es so.
Vielleicht könnte man sich das mal besorgen, Lukas. Vielleicht kann man das mal testen in einem Video.
At Air System. Wir kümmern uns drum. Weil ich weiß damals DSM, das war großer Hype und sowas machen. Da gab es so wie Reels mit diesen 90er Pimp-Autos und so. Und dann kam am Ende nicht viel bei rum.
Aber so richtig, muss man auch sagen, es war irgendwie, ich weiß nicht, was, müsste man mal Scope genau fragen.
Ein schnelles Team nehmen.
Gut. Nee, ich glaube, sie haben sich auch nicht richtig getraut. Sie sind das dann teilweise bei Roubaix im Recon gefahren, im Rennen nicht. Dann sind sie es, glaube ich, teilweise auf der Tour de France-Etappe gefahren, über die Cobbles in dem Jahr oder im Jahr drauf. Aber so richtig getraut hat sich DSM auch nicht.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, wie viele, und das kann man bestimmt jetzt erstmal nachgucken, wie viele von diesen Pumpvorgängen und Abpumpvorgängen kannst du machen? Wie sehr fällt dir das auf, wenn deine Konkurrentin auf einmal neben dir wieder, gut, ich fahre jetzt sowieso nicht mit Fieber, aber vielleicht 4,5 drin hat und du selber fährst halt mit 3. Also geht dir das dann schon so ein bisschen auf den Sack, wenn du dann merkst,
boah. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du dann anfängst auf der flachen, auf dem Asphaltstück, jetzt kommen wir so ein bisschen Ausblick Roubaix, gerade da ist halt am interessantesten, wenn du so weiter drauf drückst und du dann immer mit so einem Halbplatten, dann denkst du so,
es ist zäh. Und auf der anderen Seite, wie weit du runtergehen kannst. Und dann ist halt die Frage, haben die, wie bei so einem verstellbaren Schreibtisch, so vier Positionen, dass sie sagen können, okay, ich habe Cobble und ich habe Road und das sind einfach nur zwei Einstellungen, wo das hin und her.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du selber investieren musst.
Kannst du da auch so, oh scheiße, jetzt habe ich nicht auf, es wird voll runtergegangen auf 0,5 Bar, dann musst du schnell wieder hoch.
Dann auf 7 Bar wieder aufgefüllt, leer. Nein.
Ja genau, du weißt ja, das muss ja eigentlich irgendwie gleich, du hast ja keine Anzeige da.
Nee,
das drückst du so, was ist denn das? Ja. Fühlt sich hart an, fährst um die Kurve 7 Bar, zack. Vielleicht ist es FDJ gefahren.
Ja, der Johnny Moskau dann auf einmal gemacht.
Ja.
Ich finde es auch mega spannend, weil ich habe mich jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen mehr mit Reifendruck beschäftigt bezüglich Gravel-Bike, Gravel-Anforderungen und ein bisschen was halt Tracker versus Anbauen versus sonst was und so. Ja. Ne? Und wenn du mal wirklich ein paar Sachen ausprobierst, ich habe einmal letztens zu wenig gepumpt, ich habe abgelassen und war halt zu viel, weil ich unterwegs war und dachte mir, das funktionierte nicht.
Ja.
Und habe dann festgestellt, ich glaube, ich bin mit 1,6 oder was gefahren auf einem 40er Reifen oder 45, ich weiß gar nicht. Und das war halt auf jeden Fall ein Ticken zu wenig. Aber wenn es richtig rough wurde.
Hat man mir aber empfohlen in Marokko mit einem 45er 1,6.
Ja genau, und weil ich wollte gerade sagen, wenn es richtig rough auch wird, also Marokko wahrscheinlich auch teilweise
relativ rough.
Ja, rough. Und durch Sand, wie ist das dann?
Ja, also durch Sand ist es auf jeden Fall, es war alles besser, als was ich vorher hatte.
Ja.
Aber da würde ich sagen, ich hatte immer eine 1,9, glaube ich, oder so. 1,6 wäre mir noch lieber gewesen. Also du hast das schon krass gemerkt, vor allem dieses Washboard immer.
Ja. Zitat Dylan Johnson, das finde ich eigentlich ganz cool, jetzt auch für Roubaix-Kontext. Zitat Dylan Johnson, was sich schnell anfühlt, ist nicht schnell. wir führen das heute nicht weiter aus, weil da machen wir mal eine sonderte Folge raus, aber okay. Er meint halt, wenn du halt viel Druck hast, viel im Reifen hast, fährst und hast du dieses Feedback, ne, dieses satte Gefühl, so der Reifen ist so fest und so fährst halt irgendwie so vom.
Dieses typische 9,5 bis 10 Bar Schlauchreifen.
Jetzt mal das Extreme, genau. So. Fährst du rechts, links, Attacke und es geht nach vorne. Ja. Das ist, weil du spürst einfach vertikale Vibrationen. Also vertikale Oszillation nach oben quasi. Und das hast du, das ist nicht schnell, das wissen wir halt. Der Reifen muss greifen. Und wenn der greift, dann fühlt er sich nicht schnell an.
Ja. So, jetzt führen wir es mal nicht weiter aus.
Ja.
Wo waren wir denn hier?
Flandern.
So, und dann? Ja. Lorena Wiebes geht fliegen.
Ja.
Ich hätte gedacht, dass sie länger dabei bleiben kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Die war auch kurz im Sturz am Anfang, aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hat.
Aber trotzdem, also ich sag mal, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich sag mal, die sah die ganze Zeit eigentlich gut aus in den Rennen davor. Und also, die haben ja schon gesagt, sie ist überragend
in den
Rennen davor. Und jetzt da war es anscheinend einen Ticken zu schwer. Und das, was mir halt noch krass im Kopf geblieben ist, ist das Finale. Ich habe mich wieder aufregen müssen, weil ich dachte mir, da ist 4 Fahrerinnen. Und eine davon ist Lotte Kopecky. Und die ist sehr schnell. Und keine Fahrerin attackiert Lotte Kopecky im Finale.
Und da komme ich so ein bisschen in meine Frage von letzter Woche.
Ja?
Fehlt es so ein bisschen manchmal an Kreativität, das dann auszuspielen, weil...
Ja, also Wismar hat es ja genauso gemacht. Nur da waren zumindest die 3 in einem Team und haben sich gedacht, wir haben eigentlich den schnellsten Fahrer.
Ja, ja, okay.
Und hier war das so ein bisschen... Also,
wir wissen alle, wir sind nicht die Schnellste.
Vor allem Kasia. Ich reg mich immer wieder auf. du kannst ja, oder alle 3... Eine Liane Lippert nehme ich noch ein bisschen aus, weil die ist eigentlich auch manchmal schnell im Sprint.
Ja, ja.
Und man weiß am Ende von so einem Rennen halt auch nicht genau, wie läuft so ein Sprint ab. Aber du kannst doch nicht mit einer Lotte Kopecky einfach nach dem Paterberg komplett mit durchführen, ohne sie ein einziges Mal zu attackieren, wenn die Lücke nach hinten so groß ist. Also sie hatten 1,13 am Ende. Und das, obwohl sie noch ein bisschen gepokert haben. Aber du kannst dann auch nicht einfach warten und dann 700 vor Ziel das erste Mal attackieren. Ab dem Zeitpunkt sagt sich eine Kopecky, ich poker doch jetzt nicht mehr.
Ja.
Also da fährt jemand an, vor allem wenn die nicht so einen krassen Antritt haben, da fährt die sofort ran ans
Zentrum. Ja, sitzt dann da und wartet.
Sitzt dann da und wartet, genau. Weil alle anderen müssen den Antritt auch mitgehen. Das ist nicht mehr so, als würde jemand anders was sparen dann
am
Hinterrad. Den Antritt, mit dem ruckartigen Antritt, wo sie alle nochmal ein bisschen Kreatin verbrauchen, den machen sie alle.
Ja.
Und da musst du halt schon mal irgendwie sagen, ich versuche vielleicht mal so 2,5 vor Ziel, so ein bisschen den Flow rauszunehmen. Weil nur wenn der Flow raus ist, kannst du diese Geschwindigkeitsdifferenzen aufbauen.
Ja.
Und die sind alle mit durchgeführt. Und ich denke mir so, ihr habt doch sportliche Leiter im Ohr. Haben die nichts gesagt? Sagen die nicht auch, hey, macht mal ein bisschen Chaos und versucht hier mal so ein bisschen den Flow rauszunehmen und attackiert mal. Und dann so ein Antritt, ich meine, Kasia ist dann irgendwie 700 vor Ziel gegangen, aber Das Ganze, das war auch mit Ansage.
Ja.
Und also alle 3 Konkurrentinnen von Lotte Kopecky und deren sportlichen Leiter hätte ich halt gesagt, irgendwie hätte ich das anders gemacht.
Ja, genau, irgendwas provozieren, weil am Ende ist das Ergebnis fast, könnte man sagen, das gleiche.
Ja, du hast fast, also nur eine einzige Fahrerin kommt nicht aufs Podium in so einer Konstellation.
Ja. Ja.
Und wenn du da los
Kassa wieder. Kassa wieder, lieber doch.
Kassa in dem Fall wieder. Und in dem Fall ist es so, keiner kann sich eigentlich, wenn du wie beim Poker so Statistiken hättest, wie wahrscheinlich ist, dass du mit der Hand gewinnst, dann wäre das irgendwie so Kopecky 98 oder sowas und dann haben die anderen so 1, 1 und 0 oder so. Und dann denke ich mir, dann versuch doch mal die Odds ein bisschen zu verändern durch was Disruptives. Fand ich wieder ein bisschen schade.
Ja, ja, klar. Vor allem,
freut mich natürlich für Kopecky, weil die hat noch gar nichts gewonnen dieses Jahr. Ist super stark gefahren. Freut mich, dass die das Rennen gewonnen hat.
Auch da wieder, der hat auch den Sprint so gefahren, wie wir gesagt hatten letztes Mal, auch so kontrolliert von vorne, ist ja nicht mehr auch da, sie setzt sich ja nicht in Position 2, sondern sie nimmt das Ding von vorne, das heißt, das Statement ist ja auch, ich weiß, dass ich von vorne gewinne, so, und dann wartet die, fährt auch relativ früh los, fertig, finde ich, gar nicht so lange gewartet, damit sie nicht überraschen lässt und fährt dann so einen Sprint, alle sind einfach nur froh, dass sie auf Linie sind und irgendwie dranbleiben können und jetzt nicht wirklich groß vorbei.
Ist ja auch gar nichts mehr passiert, glaube ich. Also Pauline Ferrand-Prévot wird Zweite.
Genau, kommt so eben nochmal auf, so fast auf, nicht auf ähnliche Höhe, aber so ein bisschen mal daneben, aber das war es auch schon.
Aber weißt du, sobald der Sprint losgeht, waren die halt alle an ihren Positionen.
Kannst du auch eine Sekunde bekommen.
Genau, ja, also Ja, es wird seine Gründe gehabt haben. Vielleicht hatten sie irgendeine andere Idee oder es ging einfach gar nicht mehr. Ist immer leicht von der Couch zu sagen, na klar, aber trotzdem, selbst wenn ich todesgrau bin, kann ich einfach mal versuchen.
Anders, du bist, wenn du todesgrau bist, musst du ja die Entscheidung nicht treffen. Aber jemand anders kann es ja vielleicht treffen, in dem Fall der sportliche Leiter, dass sie einfach mal versuchen. Und ich fand es ja spannend, dass du gerade sagtest, das Momentum oder die Dynamik mal ein bisschen verändern, rausnehmen, heißt mal die Führung auslassen von mir aus. Mach doch Risiko. Wie du gerade sagtest, was verlierst du denn dadurch? Im schlimmsten Fall kommt eine Gruppe von hinten, ja, das ist das gleiche System. Dann hast du noch mehr
Variation. Ja, es kommt ja nicht mal. Also vor allem bei dem Abstand kannst du das ja erst, vor allem wenn du es 2,5 vor Ziel machst.
Naja.
Da kommt nichts mehr.
Ja.
Dann guckst du mal, okay, wie reagiert Kopecky? Geht die rein, fährt die durch?
Ja, ja, ja.
Wie reagieren die anderen? Führt am Ende gar keiner mehr. Weil das, was Kopecky halt in dem Moment nicht möchte, ist, dass das Ganze auf 20 km/h droppt.
Ja, ja.
Das ist das Schlimmste, was man dir antun kann.
Ja, klar.
Du musst ja immer antizipieren, was ist jetzt das Nervigste, was du deinen Konkurrenten antun kannst.
Weil sie müsste dann halt, damit das nicht passiert,
das Tempo oben
das halten. Tempo hochhalten. Das heißt, sie muss investieren. Genau. Wenn du aber mitführst, hilfst du ja nur.
Genau,
dann
sagst du, alles klar, lass uns doch gemeinsam das Tempo hochhalten, damit wir dich nicht attackieren können.
Boah, weißt du, was ich hoffe? Dass niemals irgendein sportlicher Leiter auf die Idee kommt, Jungs, ihr habt so viel im Podcast gelabert, so Lennart, jetzt setz dich mal rein, entscheidet die ganze Zeit. Bei so einem großen Rennen auf einmal.
Ja.
Okay, Leute.
Ich muss es ja nicht ausbaden mit meinen Beinen.
Ja gut, du bist aber der Radsportmanager in dem Moment.
Ich glaube, das Schwierige ist ja, oftmals ist es so, dass der Funk vielleicht nicht immer da ist und du hast natürlich auch Leute, die haben ihren eigenen Kopf.
Ja.
Und die sagen sich...
Aber ja, aber... Wir haben doch letztes Mal schon gesprochen, es ist halt so häufig gerade so. Ob Kopecky oder Kopecky-Wiebes-Kombi, so,
das passiert im Frauenradsport gerade fast unschlagbar.
Ja.
Gehen wir mal kurz in den Männerradsport.
Da ist apropos unschlagbar.
Apropos unschlagbar. Ich hätte es nicht gedacht, hätte echt gedacht, dass Van der Poel eine gute Chance hat. Krasses Rennen, hat mega Bock gemacht. Was ich interessant war, Tudor sehr präsent und dann am Ende total verschwunden.
Ja.
Also sah lange sehr gut aus. Geiles Rennen von Marco Haller. Und ist leider nicht belohnt worden.
Stimmt.
Wout van Aert, viel besser als gedacht.
Ja, Hut beste ab. Rennen des Jahres für ihn.
Sah halt am Ende sogar noch irgendwie wie der Stärkste aus dieser Gruppe dahinter aus. Also das fand ich halt auch krass. Den haben sie 5-mal abgestellt, dann ist er wiedergekommen.
Ja. Stefan Küng hat einmal einen Stefan Küng gemacht. Hast du gesehen, bei 103? Ja. So, ich fahre jetzt mal los, weil wenn ihr gleich von hinten schnell kommt.
Und er ist auch Stefan Küng, hat auch perfekt die Stefan Küng-Position gekriegt. Siebter.
Ja, genau. Hat immer zwischen 6 und 7.
Ich gucke jetzt nochmal kurz hier rein, was der sonst so bei Flandern wird. Also, letztes Jahr sogar 41. geworden. Davor war er aber 6., 5. und dann 44, 102. Aber Stefan Küng ist immer da, aber nie so richtig.
Ja, ja, genau. So eine Bank auf Top 10, wenn es gut läuft bei ihm.
Ja, aber und dann genau, Roubaix übrigens Dritter, Fünfter die letzten Jahre.
Ja, also Stefan Küng macht ja, also muss man sagen, holt das Maximalste raus, dem, was er halt machen kann. Ghana hat es ja auch ein bisschen da versucht, fand ich, also konnte man irgendwie so ein bisschen ablesen. Was ich cool fand, dass Pogacar hatte, als hinten das Team hat fahren lassen, war ja auch relativ kontrolliert erstmal. Hat er vorne auch so einen Ghana mal fahren lassen, ne? Mit Mailand Sanremo im Gedächtnis. Können wir auch sagen, okay, einen Ghana jetzt fahren zu lassen, ist erstmal eine Nummer.
Wie dicke Eier musst du da eigentlich haben, wenn du sagst, ich lass den Ghana mal fahren, ich hol den
Das meine ich halt.
Das ist so, und du musst ja das Gefühl haben, wenn du meinst so, ja, also ich fahre halt, im Notfall fahre ich dahin.
Ja, genau.
Musst du halt, und dann ist das Ghana.
Ja, genau, das ist es halt. Das fand ich halt so witzig. Und dann, ich weiß nicht, wer war es, ob es Tim Wellens war, oder nee, Mikkel Bjerg war es, dreht sich um und Pogacar so, nickt so
genau
ab,
so
passt
nicht.
Schon.
Passt alles schon. Klar,
den Abfahrt. Den hab ich. Abfahrt. Und dann hat die Lücke sukzessive geschlossen. Und dann, was ich interessant fand, bei Mailand Sanremo hatten wir ein krasses Duell natürlich, Pogacar und Van der Poel, die beiden haben sich neutralisiert von der Performance. Können wir ja so festhalten. Und das hat Pogacar zum Anlass wahrscheinlich genommen, keine Ahnung, bei Flandern jetzt einfach so häufig drauf zu hauen.
Ja.
Jeden Anstieg so drauf zu hauen.
Wie nervig ist das eigentlich?
Genau das ist es halt. Um den halt komplett mürbe zu machen, nicht so zu warten. Es war aber auch nicht dieser extrem frühe Attacke. Es war ja bei 58 vor Ziel. Ich glaube, das erste Mal Ode Quaremont war es dann, ne? Und
zweite Mal. Erstmal ist, glaube ich,
ja, okay, aber früher. Drei Hammer haben wir, was haben
Dreimal
wir? Ja, dann ist es zweite Mal, genau. Ja. Und jedes Mal draufzuhauen, dann rollt das wieder zusammen, dann ein bisschen mit durchzuführen. Okay, wir sind wir drei, ne? Petersen, Van der Poel, so Pogacar. Okay, ja, hinten kommt jetzt Van Aert, aber wir kämpfen eh intern. So, ja. Das ist jetzt erstmal, könnte man auch so sagen, weiß er auch, es geht eher um uns.
Ja.
Oder halt vor allem Van der Poel und Pogacar. Und dann wieder draufhauen und so lange, bis beim letzten Ode Quaremont halt wirklich the elastic snapped. Das finde ich eigentlich ganz cool, diese Begrifflichkeit aus von den britischen Kommentatoren. Und dadurch halt wirklich auch über die Physis das Rennen halt entschieden hat.
Ich fand, Van der Poel war ein paar Mal in schlechter Position.
Beim ersten Mal oder beim zweiten
Mal.
Genau. Das fand ich
viel
gut.
Zu weit hinten.
Das habe ich nicht verstanden.
Segelt dann natürlich an allen vorbei.
Ja.
Aber es ist auch wieder krank zu sehen, wie der an den Leuten vorbeischießt.
Ja, ja.
Was für eine Speed, du hast immer diese Helikopter oder diese Drohnen an sich. Ist mega krass. Da dachte ich auch so, also der sieht gut aus. Und auch beim zweiten Mal, als er dann gedroppt wird, dachte ich erst, er kriegt so eine kleine Lücke. Dann dachte ich, die Lücke hält er aber, er hält sie und irgendwann so, bam, da war Ende.
Ja.
Und dann siehst du ja auf einmal, ist Wout van Aert wieder da.
Ja.
Und fährt an ihm vorbei und fährt, und dann denkst du so, Junge, lass dich jetzt nicht auch noch von Wout droppen, ne?
Ja.
Also, und was ich mega geil fand, letztes Mal Quaremont rein, dass Van Aert losgefahren ist.
Ja, ja.
Ich hatte wirklich gehofft, dass die den kurz fahren lassen. Und dass vor Quaremont halt keiner fährt.
Ja, ja.
Und dass der halt vielleicht mit so einer kleinen Lücke da reinfährt, die irgendwie ihn dann dazu bringt, dass er drüber kommt. Also, das wär richtig cool gewesen.
Ich hätte es auch cool gefunden, wenn so er genau Lücke drüber bekommt, Pogacar macht irgendwie Lücke, die Wout und Pogacar fahren vorne irgendwie rum, das wäre auch mal was Neues, was Frisches.
Mhm.
Pogacar zieht im Sprint ab, okay, er wird Zweiter. So, das wär für mich ein feines Szenario gewesen. Hätte ich ihn gegönnt.
Was krass gewesen wäre, wenn Wout ihn dann im Sprint abzieht.
So.
Das wäre krass gewesen.
Der hätte Nelson Peltz auch kurz überlegt, so, warte mal, was?
Moment mal.
Warte mal.
Also wenn er den schlägt und der schlägt den.
Bin ich also schneller als Pogacar?
Ist aber das allererste, was ich, habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, was ich gelernt habe in der VWL, in meiner ersten VWL-Vorlesung. Sport ist nicht transitiv.
Oh.
Ja. Wenn du sagst A, schlägt B.
Ja.
Ne? Fand ich ganz interessant. Geilstes Interview ever nach dem Ziehen auf Mads Pedersen. Hast du es gesehen?
Nee, ich glaube Ausschnitt.
Wird interviewt von Hannah Walker.
Ja.
Und lass uns das mal bei Science einfach auf dem Instagram-Account teilen. Wirklich, guckt es euch an. Ich musste so krass lachen, als ich das gesehen habe, wie er da so eine trockene Antwort gibt. Wir besprechen es nicht mehr weiter hier. Wir posten es jetzt gleich direkt im Anschluss auf dem Account. Da hat er auf jeden Fall für mich den Tag gewonnen. wird Zweiter, gewinnt den Sprint. Ist immer krass, wenn die so auf die Zielgeraden fahren, Mads Pedersen und Mathieu van der Poel, bin ich irgendwie immer so, ist 50-50, aber ist eigentlich nicht 50-50. Pedersen ist irgendwie voll oft schneller und gewinnt letztes Jahr Gent Wevelgem im 1-1-Sprint und ist auch hier der schnellere. Ich meine, Mathieu van der Poel ist ein bisschen...
Ja. Ich finde, Mads Pedersen scheint immer so, dass er extrem ermüdungsresistent ist bei sowas für noch einen Sprint.
Ja.
Also der performt am Ende halt nochmal
genau das
guten
gleiche
Sprint. Genau das gleiche, wie wo wir vor ein paar Jahren hier Van der Poel gegen Kasper Asgreen hatten.
Ja, Junge.
So, das war ja komplett.
Das war ja komplett geisteskrank.
Ja, und da sahst du halt, okay, was das einmal ausmachen kann, wenn du halt den ganzen Tag so gearbeitet hast. Bei Mads Pedersen ist es selten, dass er bei sowas aufsteht, lossprintet und du direkt merkst,
da
das wird
nichts. Genau, der steht auf mehr. Und der sprintet halt seinen miesen Henker 20 Sekunden Sprint. Das ist so ein fieser Plateausprint. Ja. Der wird halt auch nicht langsamer.
Ja.
Also
den Henker Plateausprint nach 2,70. Wer kennt's?
Genau, das ist der klassische Pedersen Henker Plateausprint. wo war denn das letztens, wo ich auch dachte, ist er den wieder gefahren?
Ja.
Wo irgendjemand halt der kommt bis ans Hinterrad und ist auch am Hinterrad, aber vorbei fährt halt einfach.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, bei Dwarsdoor, da sprintet er ja um Platz 5 dann.
Ja, 5.
Genau, da ist er auch so einen Sprint gefahren, wo ich mir dachte so, okay, der Typ dahinter denkt sich so, ich könnte jetzt mal vorbeifahren. Und dann versucht das und dann merkt er, der wird
kommst du raus im Windschatten?
Genau, und dann merkt er so, oh nee.
Kriegst du den Wind und dann wieder rein.
Schnell wieder zurück in den Windschatten. Überleitung Scheldepreis ist mir noch eine Sache aufgefallen.
Okay.
War echt böse, dass sie nicht für Timmy gefahren sind. Tim Teutenberg musste als vorletztes Leadout fahren. Danach konnten Sonny und Gesind gefahren für Teuns.
Ja.
Teuns wird 300 vor Ziel auf Platz 1 abgeliefert und wird 17. Das war auch wirklich übel.
Ich hab nur vorne drauf geachtet, habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Ist das so?
Ja, ich hab mir dann, ich dachte so, okay, Tim fährt ein Leadout und dachte mir dann so, ja, guckst du mal, wo ist eigentlich sein Kapitän? Und dann siehst du diesen da läuft dann auch so Enya-Musik in meinem Kopf ab und das ist so der absolute Walk of Shame. Sprintet los, aber hat halt das Momentum verpasst, die kommen mit Schwung schon auf der einen Seite vorbei.
Ja.
Und dann siehst du, wie er sich hinsetzt, wie er so hin und her, und du siehst einfach, der denkt sich schon nur noch, ach du Scheiße.
Ja, ich sehe es gerade.
Ach du Scheiße.
Oh Gott.
Also,
oh nee,
das
oh
tut
nee.
Richtig weh beim Zuschauen.
Oh, das kann ich auch nochmal anschauen. Also einmal das Interview auf Insta und das bitte nochmal einmal auf den Toins achten. Das ist ja richtig schlimm.
Das ist halt die Höchststrafe für jeden, für den ein Leadout gefahren wird, ist so ein Finale.
Ja.
Sieger, ja, was soll man sagen, Timmerlier? Für mich ist das der schnellste gerade. Die Frage ist, wie sieht der aus gegen den
ja, ist interessant,
Johnny
dass
Milan?
Dass Jasper Philipsen so ein Problem hat, ne? Gerade, das ist das Problem. Aber der kommt jetzt dieses Jahr, der ist nicht so in Fahrt.
Ich würde behaupten, Merlier war auch letztes Jahr schneller.
Ja.
Das ist eine steile These.
Ja.
Davor das Jahr, weiß ich es nicht ganz, davor das Jahr sah Philipsen schon krass souverän aus. Aber auch letztes Jahr, wenn die gegeneinander gespielt haben, gefahren sind. Man kann ja hier auch bei Pro Cycling jetzt so ein Head-to-Head machen.
Ja, klar, das war schon immer so.
Ja, ich nutze das nur nie. Da hat er zwar eine 60-40 Statistik, Philipsen, aber ich würde mich mal interessieren, ob sich das in den letzten Jahren so geändert hat. Und vor allem hätte ich irgendwie das Gefühl, dass Philipsen dass Merlier ihn schlägt, wenn sie erster Zweiter werden.
Ja, ja, ja.
Und dass es halt eher so ist, dass auch diese Unterschiede in der Statistik da zustande kommt, weil Philipsen wird dann irgendwie
okay, dann
irgendwas, aber Merlier wird Hundertster.
Ja, so. Okay, ja, ja, verstehe, was du meinst. Das dann, okay, dann man müsste es wirklich filtern nach, Sprints, wenn es wirklich ein Sprint war.
Ja,
aber
du hast jetzt vom letzten Jahr zum Beispiel so, da wird Philipsen Siebter, Zweiter, 26. Zweiter und Timmerlier wird halt DNF, DNS, 149. und 83.
Das, ist auch, das stimmt, das passt auch ganz gut zu Timmerlier.
Also aber wenn du siehst, ist es voll oft so, Erster, Dritter, Erster, Zweiter, Erster, Zweiter, Erster, Zweiter für Timmerlier.
Ja, okay.
Und der Typ ist krass. Ich bewundere den.
So der Quickstep-Hoffnung.
Ja, es ist die Lebensversicherung. Also da passiert ja sonst wirklich gar nichts. Was wären die ohne den?
Sehr punktelos.
Das Team mit den meisten Siegen über Jahre wäre da sehr punktelos und auch komplett führungslos, würde ich mal behaupten.
Ja,
also
Paul Meunier vielleicht.
Als wo Remco ausfällt, das sind zwei Fahrer, über die da alles läuft.
Paul Meunier vielleicht, Meunier noch, in Zukunft vielleicht.
In Zukunft, genau. Aber
Mikel
jetzt
Landa hat, warum auch immer, Katalonien-Rundfahrt nochmal Vierter im GC.
Ja, Landa ist grundsolide, ne? Aber der
Landa,
heißt keiner.
Landa ist der Stefan Küng der GCs, der kleinen GCs.
Ja, ist echt so. Das stimmt. Das ist gar kein schlechter Vergleich.
Ja.
Ganz kurz noch, Baskenland-Rundfahrt, so eine Rundfahrt, die ich immer verpasse, gefühlt.
Ja.
Die findet dann so, ich weiß es gar nicht, warum das so ist.
Zwischen Flandern und Roubaix, das ist für die falsche Phase. Da sind wir in Klassiker-Vibes.
Ja, und ich habe das Gefühl, irgendwie ist da immer so viel los, dass man dann das Rennen verpasst. Schachmann. Haben gerade über so der Quickstep so ein bisschen abgehatet,
ja,
aber
ja,
ist wiedergeboren.
Ja, stimmt.
Der aktuell Zweiter im GC, gewinnt Zeitfahren, fährt schnell berghoch. Finde ich echt erstaunlich und freut mich natürlich auch für ihn. Hatte letztes Jahr schon wieder ganz gute Ansätze, davor das Jahr war so ein bisschen das Seuchenjahr und ist jetzt halt wieder auf einem echt guten Weg und sieht aus wie der Max Schachmann, der halt zweimal Paris-Nizza im GC gewonnen hat. Ne? Also das vergisst
man
so schnell im Radsport.
Ja.
Dass solche Fahrer halt auch einfach ein krasses Standing haben.
Ja, klar,
oder hatten.
Auf jeden Fall.
Geil fand ich die Etappe, die Alex Aramburu gewinnt. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
Also doch, warte, das war da
im Kreisel
die,
halt
ja, klar.
Irgendwie die Innenlinie fährt. Das ist so halb abgesperrt, aber nicht so ganz. Dann wurde er erstmal disqualifiziert.
Ja.
Dann wurde er nicht disqualifiziert, weil bei Veloviewer war eine andere Route eingezeichnet. Und
ich weiß gar nicht, hat er jetzt. Also mein letzter Stand war. Echt jetzt?
Ich hab auf dem Handy reingeguckt, ich hab's nicht geschaut.
Ja.
Guck rein, sieh Alex Aramburu, denkst du, ah krass, Alex Aramburu hat mal Rennen gewonnen.
Ja.
Sonst wird er halt immer irgendwo Top 10, aber gewinnt nie.
Ja.
Dann, ich 3 Minuten später refresh ich das nochmal und denk so, oh, Junge, hast du das eingebildet? Dann dachte ich mir, du bist ja nicht mehr zurechnungsfähig, da war der auf mal Zehnter. Da stand aber auch nichts, stand auch nicht relegated oder sowas.
Ja.
Und dann 5 Minuten später refresh ich nochmal und denke so, jetzt hat er wieder gewonnen. Und dann haben sie ein Glück, das ist ja auch cool bei Pro Cycling, ist jetzt oben jetzt dieses Textfeld, wo sie es reinschreiben, Veloviewer, Roadbook, Input vom Team und haben dann am Ende ihm den Sieg zugesprochen.
Ach krass, okay.
Und
das ist spannende Diskussionsgrundlage eigentlich, oder? Überleg mal, er hat jetzt bei Veloviewer gesehen, Kreisel rechts ist möglich, weil die Strecke wurde so eingezeichnet.
Da steht da so ein halbes Gitter.
Und da steht ein halbes Gitter. Und eigentlich
aber kein ganzes Gitter.
Genau, und so ein Gitter ist eigentlich eine Absperrung.
Wo ein Wille ist, da ist dein Weg.
Für ihn war es halt, er hat sich gemerkt, wenn es zum Finale kommt, rechts am Kreisel ist der schnellere Weg. Vielleicht wurde es auch noch mal im Team hinten durchgesagt, rechts im Kreisel ist der schnellere Weg. So war die Route eingezeichnet. Kommt da an und sieht dann ein halbes Gitter und ein Streckenposten, der nicht ganz
das
da steht.
Das ist der Moment, wo du denkst so, ich habe jetzt schon irgendwie so 8er Laktat, fahre ich jetzt rechts vorbei, da steht so ein halber Typ und so ein halbes Gitter. Das ist wahrscheinlich ganz kurz auch sehr, sehr verwirrend.
Ja, klar. Und dann denkst du so, aber das ist der schnellere Weg. Und jetzt attackiere
ich mal.
Ich mach's jetzt, genau.
Ja gut, der war schon weg, der hatte auch schon eine Lücke. Aber das waren halt genau die Meter, die am Ende bei jedem Kopf ausgelöst haben, boah, jetzt ist der Weg dann ins Hinterrad schon echt weit. Ich fahre das jetzt nicht zu.
Vor allem unkalkuliert, ne? Also, das ist ja dann nochmal
einfach so umsonst so.
Ja, genau, genau. Und dann ist so direkt, das bricht dich auch mental hinten.
Das bricht dich mental mega. Du hast so das Gefühl gehabt so, ja, ich komme näher. Und auf einmal hat der Typ einfach nochmal
so
zwei
Glitch.
Sekunden mehr.
So ein Glitch in der Matrix.
So, Moment mal. Scheiß Swift.
Echt so sticky what's hier.
Also das Einzige, was ich überhaupt gesehen habe vor dem Rennen.
Ja.
Heute nochmal Abschlussetappe. Die ist nochmal schwer. Gucken, ob Schachmann da vielleicht nochmal, ich glaube, João Almeida führt. João Almeida das Trikot entreißen kann. Und dann ist natürlich heute Paris-Roubaix der Frauen.
Ja.
Da möchte ich mal ganz kurz noch drauf eingehen, weil es natürlich immer ein geiles Rennen ist.
Voll.
Letztjährige Siegerin Lotte Kopecky. Davor das Jahr kommt eine Ausreißergruppe durch und Alison Jackson gewinnt aus der Gruppe.
Und, stimmt. Ja.
So, jetzt muss ich hier erstmal auf Races Today gehen und die Startliste angucken. Favoritin ist natürlich wieder Kopecky, würde ich mal behaupten.
Ja, absolut.
Führt keinen Weg dran vorbei, würde ich behaupten.
Ja. Aber lass mal von unseren Tipp sie nicht nehmen. Oder willst du sie nehmen?
Nee, okay, das finde ich fair.
Weil es ist halt so, es ist schon ein bisschen frech, wenn sie jetzt so nochmal Weltmeistertrikot, Flandern-Roubaix.
Das ist halt bosshaft.
Ja, schon.
Hat das aber nicht letztes Jahr auch jemand geschafft?
Ja. Kann man machen.
Ist möglich. Ansonsten, also Kopecky, klare Favoritin. Wir haben wieder ein starkes Team, wissen wir, Lise Bike mit Marianne Voss, Pauline Ferrand-Prévot, Lidl Trek. Auch immer sehr, sehr gut unterwegs. Elisa Balsamo. Mhm. Müsste man mal schauen, was da möglich ist bei einem Roubaix. Ich weiß nicht genau, was sie letztes Jahr geworden ist. Ich schaue es mal parallel nach. Ist Zweite geworden. Ja. Wenn sie mit Kopecky ankommt, könnte sie vielleicht sogar mal die Schnellere sein.
Ja.
Heute ist es trocken. Morgen ist es eventuell auch nass in Roubaix bei den Männern. Wenn es gleiche Wetter ist wie Steinfurt.
Ja.
Es war die letzten Wochen auch komplett trocken, also es wird sehr, 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 sehr staubig. Ich bin gespannt auf die Dynamik. Ich glaube, super windig ist es nicht. Und ich bin gespannt, ob dieses Jahr, wenn es so eine klare Favoritin gibt, ob es nicht vielleicht auch wieder eine Ausreißergruppe gibt, die relativ weit im Rennen kommt. Weil wir haben es bei Nüsblatt gesehen, wenn alle SD-Works angucken, dann müssen die fahren und dann müssen sie sich auch früh committen.
Ja, klar, vor allem muss ich nicht committen, gegen die zu fahren. Also ich gucke gerade so ein bisschen nochmal die Ergebnisse der Leader-Fahrerin der anderen Teams irgendwie ein bisschen durch. Kleine Marianne Voss braucht man nicht wegsprechen, so, das ist immer eine Mitfavoritin. Dann Lidl Trek, hast gesagt, gutes Team am Start. Ich habe gerade bei Canyon SRAM ein bisschen rumgeguckt. Konzoni, gute Ergebnisse, aber ich sehe das irgendwie.
Chloe Dygert ist für mich eine, die da relativ weit kommen kann.
Ja.
Aber es fehlen eigentlich so die Leute, die sie krass challengen können. Also
Ja, genau.
Im Englischen sagt man, glaube ich, it's her race to lose.
Ja.
Und
es
ist natürlich auch ein Druck, den man erstmal umgehen muss.
Ganz kurz, da kann ja auch, wir sind reden von Roubaix, ne, da kann auch viel passieren. Da auch da wieder. Ich will jetzt nicht hier meine Fahrerin zu stark in so eine Hype reinsprechen, weil wie geil wäre das, wenn Rosa zum Beispiel Ausreißergruppe, so, jetzt hast du irgendwie da eine Dynamik, die anderen Fahrer müssen es regeln. Alle warten irgendwie so ein bisschen, dass Lotte Kopecky oder SD-Works halt was macht. Jetzt lass die mal einen Platten haben oder stürzen oder was auch immer. So, und wenn die irgendwann sagt, ja, oder diese Distanz auf einmal lohnt sich gerade nicht oder was auch immer, das lässt es erstmal hinten wieder vorne ranzufahren und vorne macht keiner was, auf einmal ist ganz schnell eine Gruppe weg.
Ja, klar, und dann ändert sich komplett das Szenario.
Ja.
Ja. Ich meine, Ausrüstergruppe kann man immer weit kommen. Mhm. In dem Fall, glaube ich, kann es sein, dass sich alle mal sagen, ey, ihr habt hier krass dominiert. Entweder ihr habt mit Vibis oder mit Kopecky alles gewonnen.
Ja.
Macht euren Scheiß alleine.
Ja, eigentlich müsste man es auch mal so provozieren.
Und hat man ja versucht.
Ja.
Hat dann dazu geführt, dass da vier Leute, oder am Ende sind zwei durchgekommen. Aber vier Leute sind halt sehr weit weg gewesen.
Ja.
Und das geht halt nur, wenn du als Konkurrenten irgendwie eine Gruppe wegschickst und da sind 12 Fahrerinnen drin und da hast du auch selber irgendwie jemanden dabei, so wie das halt 2023 der Fall war, als er Aston Jackson gewinnt. Da kommt halt eine riesige Gruppe durch, alle haben irgendwie so einen dabei und auch SD-Works hatte da jemanden dabei. Und deswegen ist die Gruppe halt am Ende auch gefahren. Also eigentlich musst du halt gucken, dass du irgendeine SD-Works-Fahrerin mitnimmst, die du schlagen kannst.
Ja, genau, stimmt. Also eine SD-Works-Fahrerin, die an sich für SD-Works so ein bisschen die eine Aufpasserin spielen
genau.
soll. Und aber die haben dann halt noch.
Wo du auch nicht hinterherfährst, so richtig dann?
So eine Blanka war's.
Mann, Blanka war's würde ich nicht mitnehmen.
Ja, aber was willst du so?
Ja, du kannst ja eigentlich kaufen.
Also wen denn sonst?
Ich würde halt eher eine Gurashi oder eine Cecchini mitnehmen, obwohl eine Elena Cecchini früher auch mal relativ schnell war. das ist so. Es ist ein schwieriges Rennen.
Ja.
Also ich glaube, es läuft halt alles über Kopecky. Mir wird es jetzt schwer fallen, irgendwie eine andere Siegerin zu sehen. Ich hoffe, dass Lidl Trek ein gutes Rennen hat mit Lucinda Brandt und Elisa Balsamo. Ich kann mir auch vorstellen, dass Wismar Liseberg ein gutes Rennen hat mit Ferron Prévost und Marianne Voss. Und darüber hinaus, ich vergesse jetzt bestimmt welche, aber muss man halt schon ein bisschen kreativ werden, um ein Top-Ergebnis einzufahren. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn wir einen Tipp nehmen müssten, würde ich Balsamo nehmen, wenn wir Kopecky nicht sagen dürfen.
Dann Chloe Dygert.
Ja, why not? Ganz kurz noch Männerrennen und dann sprechen wir über meinen Muskelkater.
Du brauchst eine Therapiestunde hier, ne?
Wir brauchen eine Therapiestunde.
Ja.
Männerrennen, wer fährt da so mit? Tadej Pogacar.
Wer fährt da so mit?
Kriegt der das hin?
Ich habe keine Ahnung.
Ich
weiß gar nichts.
Nein.
Ich habe keine Ahnung, ob der das kann.
Ich traue mir halt alles zu, aber eigentlich glaube ich nein. Okay. Ich glaube, wir sehen hier das erste Mal, dass der so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Weil es die Steigungen halt nicht gibt.
Ja, genau. Er kann es nicht so hart machen. Ich gehe absolut mit, weil er kann es nicht so hart machen, dass es so dominieren kann, wie er es jetzt zum Beispiel bei Flandern dominiert hat. Das macht es schwieriger. Ich glaube schon, dass er in der Lage wäre, aber es macht es schwieriger definitiv. Und ich glaube, das ist so ein Rennen, so statistisch brauchst du einen Shot, den du erstmal daneben setzt oder zumindest nicht ganz so erfolgreich. Er wird dann, weißt du was, Tadej Pogacar wird Achter.
Wow.
Einfach so
Achter.
Ein Achter.
Wie kommt das zustande?
Weiß ich nicht, weil irgendwas passiert ist. Defekt in einer falschen Situation oder eine Entscheidung, so. Achter oder gewinnt, also eins von den beiden. Weil ich glaube, du brauchst ein Roubaix-Jahr, um erstmal da reinzukommen in den Rhythmus vielleicht, um es dann ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, er ist Profi genug, so. Der ist unglaublich stark und das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist einfach nur eine vage These, aber ich glaube halt, dass es vielleicht ein Jahr braucht und nächstes Jahr, wenn er sagt, komm, ich mach's nochmal, weil will es jetzt einfach nochmal schaffen, dass er dann viel, viel besser, also Platz 1 oder 2 da macht und dieses Jahr vielleicht wirklich so eine erweiterte Top 5 irgendwie fährt.
Wer gewinnt? Wir sind jetzt schon bei den Tipps.
Ja, Mats Pedersen.
Scheiße, das wollte ich auch sagen. Hätte ich es auch gesagt. Das Krasse wäre, wenn Wout gewinnt. Bei dem Rennen hat er auch immer relativ viel Pech.
Ja. Das wäre so ein, Wout hat so viel gewonnen, aber das wäre so ein Hero-Moment auf einmal. Wenn der jetzt gewinnen würde, wärst du so wieder.
Comeback.
Das wäre der Underdog jetzt in dem ganzen Setting.
Ich glaube auch, es wird irgendwie. Alpecin wird das Rennen wahrscheinlich wieder in die Hand nehmen. Wenn ich es richtig gehört habe, nennen sie bei LRPC die Alpecin de Koenig Urukais von Herr der Ringe.
Ach so.
diese Schlechter, die dann immer in Roubaix losmarschieren, das ganze Rennen kontrollieren und alle vollkommen über ihren Verhältnissen leben.
Mit so einer metaphorischen virtuellen Riesenstreitaxt von vorne loslegen.
Hacken die da los mit Fahrern, die, das sagen sie auch vollkommen zurecht, Edward Plankert, Oskar Riesebeek, das sind keine Granaten, aber die fahren an diesem Tag. Jetzt hätten die doppelte Schwelle.
Johnny Vermeer schießt wieder seine Augenbrauen so bei der Brille so hergucken.
Ja, Vermeer wird da auch immer brutal.
Vermeer schießt diesmal so zwei Augenbrauen, die so seitlich bei dieser Oakley herkommen.
So, jetzt geht's los.
Und das ist halt, wie früher war es auch, Lander war es auch mal, der reißt immer die Augen hoch und da siehst du immer die einen Augenbrauen bei der Oakley Radar.
Das ist Lander-Meme, wo der so seitlich an seiner Brille oder so seitlich aus dem Augenwinkel in die Kamera guckt. Ich lieb das.
Genau das.
Das ist richtig geil. Ja, ich glaube auch, Petersen gewinnt. Alpecin Deceuninck wird das Rennen wieder kontrollieren. UAE Emirates wird mitmachen.
Ja.
Es ist ja auch recht dankbar für Alpecin, aber ich denke mal, du möchtest das Heft in der Hand behalten als
ja, klar.
Team.
Ich glaube, das ist auch besser für Alpecin, wenn sie das halt machen. Klar, die investieren viel, aber es ist besser, wenn sie es halt kontrollieren können oder mitbestimmen können, als wenn sie das Ding an UAE abgeben.
Ja, total.
Und Lidl Trek muss es nicht machen.
Lidl Trek muss es nicht machen, genau. Die denken sich immer, macht ihr mal.
Auch da wieder, Tim de Klerk denkt sich so, was ist denn mein Job hier?
Mann, I'm useless. wisst mal, Lise Bike wird sich's anschauen. Niklas Behrens fährt.
Oh ja.
Geil. Letztes Jahr noch Steinfurt gefahren. Ich fährt safe kein Steinfurt morgen.
Was ein guter Werdegang.
Ich finde aber auch blöd, dass sie.
Von Steinfurt zu Roubaix in einem Jahr.
Ich finde es, das ist irgendwie schwierig, aber ich finde es krass. Du hast mit Tim Teutenberg den U23 Roubaix-Sieger.
Ja.
Und es reicht nicht, U23 Roubaix zu gewinnen, um einen ersten Versuch beim richtigen Roubaix zu bekommen, ein Jahr später. Das ist einfach, weil die ein sehr starkes Team
Ich glaube aber Fokus, oder?
Fokus?
Ja, in welche Richtung sie gerade, also wenn er jetzt der Schilderpreis einen Anfahrer macht, so in welche Richtung die gerade hinarbeiten wollen, das ist so, vielleicht wollen sie gerade ein paar, ich weiß nicht, wie es mit ihm geklärt ist, aber ein paar eher auf Sprintrichtung gehen und in dieses Dauergas.
Wie das physiologisch ist, kann ich hier gar nicht sagen, aber also wenn ich da bei Radsportmanager einen U23-Sieger gehabt hätte, ich den nächsten Jahr einfach mal fahren lassen. Also,
ja, okay.
Schau.
Stimmt.
Schau, wie es ist bei den Big Boys.
Ja.
Matthew Brennan fährt für Wismar Lise Bike.
Oh, geil. Stimmt. Ja. Matthew Brennan Fan.
Ja, hat ja den GP Denner gewonnen. Das kleine
eigentlich mal ganz kurz. Eigentlich ein ganz geiles Team gerade, oder? Mit Wout van Aert, einem Dylan van Baarle, keine Ahnung. So, aber vielleicht fährt er wieder okay. Dann Niklas Behrens, Matthew Brennan, Affini,
Per Strandhagenes, auch eine fiese Maschine. Ja, definitiv ist da genug Dampf dabei.
Ja.
Groupama Fische, Stefan Küng. Fünfter.
Nee. Ja. Wollen wir die Top Ten schon prognostizieren?
Bei Bet & Win oder bei OZ oder wie die ganzen Sportwettenanbieter, dann hast du wahrscheinlich eine Quote von 1,01, dass er Top 5 fährt oder Top 10 fährt.
Ja, aber auch, dass er nicht Top 3 fährt.
Genau, das ist eigentlich so ein relativ schmales Fenster, was der immer trifft. Sehr, sehr verlässlich. Wie es taktisch aussieht, haben wir gerade eben schon mal gesagt. Das Interessante wird sein, dass sie eine andere Anfahrt in den Arenberg haben. Die haben ja letztes Jahr die Schikane probiert. Ja. Jetzt fahren sie von der breiten Straße auf eine schmale Straße, die dann quer zum Arenberg führt. Das heißt, du biegst nochmal 90 Grad ab.
Ja. Okay,
das heißt, der Sprint läuft sozusagen auf diese schmalere Straße hinaus. Da wird es dann das erstmal richtig gefährlich.
Ich wollte sagen, dann finde ich aber diese Schikane besser. Weil die Schikane war jetzt auch nicht so, dass sie jetzt gecrashed sind. So, die sind schnell rein, klar. Glaubst du, weil dann wird geprügelt auf dem kleinen Weg.
Es wird sich immer irgendwo geprügelt. Das ist halt jetzt die Frage. Auf dem kleinen Weg passiert nicht mehr viel, vermutlich, weil
sortiert.
Du kommst nicht vorbei.
Ja.
Das heißt aber, dass du verlagerst das Ganze auf den Einfahrt.
Du kommst
den
nicht vorbei,
Weg.
Willst es aber versuchen, ist das Problem.
Genau, willst du versuchen, werden sie es trotzdem. Das ist ganz klar. Aber es ist eine Verschiebung des Problems einfach immer wieder.
Ja,
also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde es nur gut, dass sie nicht mit dem Speed in den Arenberg fahren.
Ja,
also,
ja, das ist klar.
Das ist,
mit 60 auf den ersten Stein ist scheiße.
Genau, und dann platzt da irgendwas und dann machst du halt gar nichts mehr.
Das ist eigentlich ganz ehrlich, mit dem modernen Radsport, wie wir es gerade diskutieren, die beste Entscheidung auch letztes Jahr schon gewesen, das so umzusetzen. Relativ spontan entschieden, damit da keiner zu stark rummeckern konnte.
Das war krass.
Das war richtig krass, einen Tag vorher. Und es ist der beste Weg, wirklich. Dass man da weniger Provokation halt einfach hat.
Ja. Ey, wir müssen mal hinmachen, weil ich muss noch über meinen Muskelkater sprechen und muss noch mal eine Bewertung dazu abgeben, weil wir haben es angekündigt. Wie beginnen wir? Wo er herkommt?
Roubaix ist ja viel Erschütterung. Das geht ja auf die Muskulatur, Lennart. Wie sind eigentlich deine Muskeln gerade so?
Die sind schlecht. Ich bin komplett im Arsch.
Was passiert? Bist du Roubaix gefahren? Rekord.
Nein, ich bin auf der FIBO gewesen.
Hast du gepumpt? Mir kam heute Morgen sehr viel Energy-Drink-Geruch entgegen und Under Armour-Shirts, sehr, sehr eng anliegend.
Es gibt auch so gewisse Hosen, die hier sehr viel vertreten sind. Das ist krass.
Das ist irre.
Nee, ich fand's ganz witzig. Ich war gestern auf der FIBO und irgendwann so nach ein, zwei Stunden denke ich mir so, boah, mir tun meine Waden weh. Und zwar ultra krass. Und zwar habe ich neue Laufschuhe,
mhm.
ist eine Sache.
Mhm.
Bin gelaufen die Woche. Und habe schon gemerkt, beim Loslaufen, es ist ein bisschen ein anderes Gefühl. Es gibt ja. mehr Druck auf den Knien, so ein bisschen auf der ja. Patella hatte ich mehr Druck.
Ja.
Das ist wohl auch ein anderer Schaum,
ja.
der so ein bisschen anders komprimiert. Und dann bin ich halt am nächsten Tag ganz viele Schritte gegangen mit einfach neuen, nicht so ausgelatschten Sneakern, wie ich sie sonst anhab,
ja.
sondern die gleichen Schuhe, nur in neu, die haben wahrscheinlich einfach ein ganz anderes, wie nennt man das, eine andere, so nicht ausgelatschte Sohle.
Ja, ja, ja. Dann haben sie auch vielleicht noch eine andere Sprengung, das heißt, sie richten deinen Fuß anders auf, dann haben sie weniger.
Und irgendwann laufe ich so nach, ich bin da wirklich ja. sehr viel rumgelatscht, ich habe ein bisschen Industriespionage betrieben, aber da ja. gab es nicht viel zu spionieren, außer, dass die Hälfte.
Wir sind immer auch die Besten hier.
Die Hälfte der Hersteller einfach ein sehr, also Kohlenhydrate.
Ja.
Keiner bringt da ein Kohlenhydratprodukt mit. Alles Low Carb. Also alles. Das wirklich.
Ist wie
nur Protein.
Krass, wie das Marketing es geschafft hat in den letzten Jahren, eine komplette
Bubble-Industrie
so zu verändern.
So krass, wirklich. Ja. Es gab auch ein paar Hersteller, die man aus dem Radsport kennt, aus dem ja. Ausdauersport. Zum Beispiel Enervit
ja.
war da. Nur Proteinprodukte.
Wahnsinn.
Keine
Wie viel Protein willst du noch durchdenken? Was willst du denn da neu noch machen?
Weißt du, wie es in der Halle irgendwann riecht.
Buh.
Ja. Ich hab mir auf jeden Fall da einiges an Schritten gegeben
ja.
und habe halt einfach gemerkt, es ist nur eine ganz kleine Nuance, die sich geändert hat, aber ich hatte so unfassbaren Muskelkater im Hüftbeuger
mhm.
und relativ weit oben in der Wade, so Richtung Kniekehle.
Mhm. Das
ist ganz, ganz witzig gewesen und ich konnte wirklich gestern Abend, ich konnte kaum noch laufen. Ich dachte mir, bin ich jetzt alt geworden? Es war aber wahrscheinlich eine ungünstige Kombination aus zwei Veränderungen
ja, ja.
und einer Belastung, die ich dann hatte, die auch ungewohnt ist.
Ja, ja.
Und so schnell kommt man dann dahin, dass man da sitzt und denkt sich, oh, boah, ich habe mega Muskelkater. Jetzt sitze ich natürlich hier und denke mir, morgen Steinfurt. Jetzt habe ich Muskelkater, das ist wahrscheinlich nicht ganz so geil. Habe aber in der Vergangenheit oftmals die Erfahrung gemacht, so wenn ich ein bisschen Muskelkater habe, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Manchmal ist es sogar irgendwie besser gewesen gefühlt. Wenn ich so leichten Muskelkater vom Laufen hatte,
mhm.
hatte ich, habe ich ja schon oft gesagt, habe ich eigentlich ganz gute Beine. Oder man hat so ein bisschen Muskelkater vom Krafttraining noch, mhm. man hat ganz gute Beine. Und da
ja.
wollte ich mit dir sprechen erstmal, was ist das? Also was ist Muskelkater?
Warum? Und kann ich morgen fahren?
Und habe ich für morgen schon eine Ausrede?
Okay. Ja, nee, also ich finde es auch spannend, weil ich habe auch mal ein relativ gutes Zeitfahren gemacht, obwohl ich halt in der Woche im Juni meinte, ich konnte irgendwie nicht fahren, war ich Krafttraining machen. Das war in der U19, glaube ich.
Das ist eine spontane Schnapsidee.
Wirklich, und ich habe mir die Hamstrings abgerissen bald dabei und dann musste ich auf den TT und dachte mir, ich sterbe. Aber das Zeitfahren lief richtig gut. Also fangen wir mal einmal ganz kurz an mit der Erklärung, was ist eigentlich ein Muskelkater? Da müssen wir ein bisschen reinzoomen. Wir müssen jetzt einmal ein bisschen in die Muskelzelle reinzoomen. Wenn wir unseren Athleten uns anschauen, dann haben wir erstmal einen sogenannten Muskelbündel. Das ist das Moped, was du da von außen siehst an deinem Schenkel, an deinem Knochen.
Ja.
Der Muskelbündel ist dann weiter aufgeteilt in einzelne Muskelfasern und dann gehen wir immer weiter in die immer kleinere, eine kleinere Sicht und kommen wir irgendwann auf eine Art, ja, auf so eine Faserstruktur, eine Myofibrille und da noch ein weiter kommen wir ins sogenannte Sarkomer. Ein Sarkomer ist das einzelne kontraktile Element.
Ja.
Wenn dein Muskel sich zusammenzieht, hast du ganz viele Sarkomere hintereinander, die ziehen sich quasi in der ganzen Reihe genau zusammen.
Ja.
Wenn die halt zusammen sind, dann hast du quasi den Muskel kontrahiert und dann ist auf einmal der, keine Ahnung, Unterarm am Oberarm, da hat der Bizeps kontrahiert. Der Aufbau eines Sarkomers sind zwei Elemente.
Fällt mir gerade noch ganz kurz
bitte.
Ein. Wir haben doch mal diese Science Masterclass gemacht.
Ja, da ist mit drin, richtig. Mit
drin, ne? Also für jeden, der sich das mal visuell angucken möchte,
ja.
sehe ich jetzt gerade so ein Fragezeichen,
dass
ich halt Science Masterclass Relativ am Anfang,
ja. Aufbauen des Muskels, irgendwie sowas war, glaube ich, der Titel. Genau, das ist es halt. Guckt euch da nochmal an, weil hast du diese zwei Elemente, Myosin und Aktin. Und die beiden greifen quasi ineinander. So, da hast du einmal so eine Art, sieht aus wie ein Golfschläger, das Myosin-Filament. Und Aktin ist quasi eine Andockstelle. Und wenn der Golfschläger halt packt mit dem Kopf, dann kippt er einmal um und schiebt das ganze Segment ein bisschen weiter nach innen. Und das Ganze wird begrenzt durch sogenannte Z-Scheiben. Und wenn du jetzt zum Beispiel Muskelkater hast, meistens bedingt durch eine exzentrische Kontraktion. Da kann ich auch mal kurz erklären. Das ist, wenn du, nehmen wir mal deinen Arm, du hast jetzt deinen Arm in einer horizontalen, vertikalen Position zum Beispiel und wir packen dir einen Kühlschrank auf deinen Arm. Ich schätze, deine Kraft ist nicht groß genug, dass du den Kühlschrank einmal liften kannst. Ja, einen Bizeps-Curl damit machen kannst.
Ja.
Das heißt, trotz maximaler Kontraktion, wo der Muskel eigentlich sich zusammenziehen sollte, wird dein Kühlschrank dafür sorgen, dass dein Bizeps-Curl eher in die andere Richtung geht. Und genau, dein Bizeps spannt an, die Bewegung geht aber in die andere Richtung und das nennen wir jetzt exzentrische Kontraktion. Mhm. Und das sorgt dafür, weil wir jetzt Spannung haben, eigentlich zieht sich alles zusammen, aber gleichzeitig wird es auseinandergezogen. Das sind die Belastungsmomente für die größten Muskelkater. Ja. Er erklärt auch, bei einem Squat ist es nicht die Kontraktion, wenn wir uns nach oben arbeiten, die Muskelkater hervorruft, sondern eigentlich das Ablassen. Also erstmal runtergehen und dann das ist das Problem. Da tut es am meisten weh. Beim Lauf.
Das erste Mal im Winter, bei der ersten Wiederholung mit viel zu viel Gewicht, das erste Mal runtergehen.
Ja.
Ende.
Ups. Das war da, wo ich glaube ich jetzt
auch. Waren doch keine 80 letztes Jahr, waren nur 60.
Das war da einfach, da habe ich wirklich es geschafft, dieses Jahr auch erzählt, nur diese Stange, nur die Handelstange zu haben, einfach deinen Muskel gefühlt Bündelriss zu holen. Ja. Sein Muskelkater ist jetzt, dass du einzelne Risse, Mikrorisse in diesen einzelnen Sarkomeren halt hast. Die Z-Scheiben werden dann dadurch, die begrenzen quasi das ganze System und die werden jetzt angegriffen. Bis zu 30% aller Z-Scheiben kannst du ganz gerne mal da anschießen bei sowas. Und was jetzt infolgedessen passiert ist, dass da du jetzt einfach, ja, so eine, man nennt das halt Mikrorisse, Mikroläsion, und das jetzt einfach dann im nächsten Tag Wasser sich reinzieht.
Ja.
Ne? Und dann wird das einfach, erstmal Reparaturprozesse, die jetzt angeregt werden. Entzündliche Prozesse, da haben wir immer halt Wasseranlagungen. Deswegen hat man manchmal, wenn man es auch komplett übertreibt, oder auch so einen Lauf hat, ne, so einen Ultra-Trail-Run, am nächsten Tag so dicke Beine. Das sind alles Entzündungen. Deswegen tut es auch weh, wenn du drauf drückst. Das ist halt quasi letztendlich das Wasser, was da reingezogen ist und dann auf die Nerven drückt. Deswegen kommt es auch einen Tag später und nicht bei der Belastung. Du merkst so, bei der ersten Krafttraining im Winter, oh, das gibt morgen eine Muskelkater. Da kannst du schon vorstellen,
wie
das wird.
Oder wie ich gestern, oh, ich habe jetzt schon Muskelkater.
Und das ist noch viel schlimmer.
Das ist gefährlich.
Das ist richtig schlimm. Weil da hast du schon innerhalb der Bewegung schon die Mikroläsion des Wasser drin. So, das heißt, da erklärt sich auch so ein bisschen, warum das halt danach kommt. Übrigens auf der in der englischen Terminologie ganz cool, heißt DOMS, DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, also verspätet. Das finde ich ganz cool, weil DOMS erklärt es ganz gut.
Ja.
So, das heißt, wir haben jetzt einfach es geschafft. Lennart hat jetzt bei der FIBO angefangen, seine Hemmis und sein...
Wie lauchig muss man eigentlich sein?
Dass beim Spazierengehen... Dass man
beim Spazierengehen auf der FIBO...
Auf der FIBO vor allem.
Das ist noch ein bisschen peinlich. Wenn ich das da allen von den Kollegen erzählt hätte, die da rumgelaufen sind, der hätte mich angeguckt.
Mit seiner 3-Liter-Wasserkanne in der Hand. Ich muss hydrieren. Ja, das ist ja peinlich. Und deswegen meinte ich halt vorhin, du musst es bitte outen. Übrigens, auch da sollte man ein bisschen aufpassen, Thema Hitzetraining. Erklärt, warum man am nächsten Tag auch ganz gerne da ein bisschen mehr Muskelkater auch haben kann nach Hitzetraining, weil du da erstmal einen extremen Mineralshift hast, die Muskelkontraktion nicht so effizient läuft, du vielleicht einen Krampf provozierst oder halt einfach diese Muskelbelastung provozierst und dann hast du Muskelkater am nächsten Tag durch Hitzetraining.
Ich habe auch nicht genug getrunken.
Das ist die beste
Kombi. Wahrscheinlich ein bisschen verschlimmert.
Genau, da kommt das halt dazu. So, vorbeugen können wir übrigens, wenn man sich locker warm macht oder einfach fitter ist.
Warm machen vor der FIBO. Was hast du vorher? Ich möchte eigentlich nur drüber gehen.
Ich muss eigentlich nur gehen. Gut, okay, dann kommen wir mal auf die Effekte. Hat Lennart jetzt morgen Probleme? Also, was wir schon sagen können, Delayed Onset Muscle Soreness hat schon Effekte auf die Performance, auf die Leistungsfähigkeit. Beispielsweise morgen Maximalkraft oder Schnellkrafttraining wäre nicht so geil. Du wirst weniger performen. Gut, wir haben morgen ein Radrennen. Was man sagen könnte ist, dass deine Sprint-Performance vielleicht morgen leiden könnte. So, das kann man schon sagen.
Muss ich es mit Solo probieren.
Lennart muss Solo probieren. Morgen ist dein subjektives Belastungsempfinden, RPE, vielleicht ein bisschen höher als sonst, wenn man es in der Studie sich anschaut.
Auch super.
Studienergebnisse runterzurattern. Beeinträchtigung der neuromuskulären Kontrolle. Das heißt, es kann sein, dass morgen dein Wiegetritt vielleicht nicht ganz so ist wie sonst, weil du einfach Muskelkater dafür sorgst, dass dein Tritt nicht ganz so geil ist. Und auch deine, und jetzt kommt's, vor allem die angegriffenen Muskelfasern Muskelkater sind halt vor allem Typ-2A-Fasern, Typ-2A- und 2X-Fasern, die schnell zuckenden, also die Fast-Twitch-Fasern. Die sind eher angegriffen als Typ-1-Fasern. Das heißt, morgen sind eigentlich deine anaerobe Fähigkeit. Steinfurt hat so 1,5-2 Minuten Anstieg. Da kannst du eventuell ein bisschen reduzierter unterwegs sein, wenn der Muskelkater morgen noch hart ist.
Ja.
Dann, Verzögerung, Regeneration und Adaptation. Gut, es ist auch Latte. Du hast nicht so gut angepasst an die FIBU, an den FIBU-Walk.
Ja. Ich noch nicht vor, so schnell nochmal zu wiederholen.
Es ist in Ordnung. Da habe ich noch eine Studie gefunden von Schumann hier an der Sporthochschule. Ganz kurz erstmal. Methods 10 Male Resistance Untrained Cyclists. Also jeder.
Jeder.
Mit einer 51er VO2 Max undertook two Resistance Trainingseinheiten. Also die haben zwei Trainingseinheiten gemacht.
51er ist gar nicht so schlecht.
Das ist gut, ja. Ja, das ist schon gut. Aber Resistance untrained.
Ja.
Haben wir Radfahrer? Ja. Sind die auch kraftunerfahren? Ja.
Natürlich, was ist das für eine Frage?
Was ist das für eine Frage? Also jeder hier. Die haben Trainings gemacht, also nein, die haben erstmal eine Baseline-Messung gemacht und dann haben sie an verschiedenen Zeitpunkten nach einem Krafttraining zweimal Krafttraining gemacht und zweimal nach 24 und 48 Stunden ein paar Ergebnisse sich raus angeschaut. Und dann haben sie nochmal einen Performance-Test fahren lassen. Was ich relativ spannend fand in der ganzen Sache ist, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Kernaussagen mir nochmal anschauen. Es ist so, erstmal Muskelkater hat nach zwei Krafttrainingseinheiten jeweils, egal ob beim ersten oder beim zweiten Zeitpunkt, zu Muskelkater geführt, kam Muskelkater, genau. Beim zweiten Mal Krafttraining übrigens ein bisschen weniger als beim ersten.
Das will man ja hoffen.
Ja, und das ist auch nur ein Krafttraining gewesen. Man kann jetzt gar nicht davon sprechen, dass es so extreme große Kraftanpassungen waren. Das nennt man übrigens den Repeated Bout Effekt, finde ich ganz spannend.
Repeated was?
Repeated Bout Effekt.
Ich dachte Vout.
Finde ich auch gut.
Repeated Vout Effekt.
Der Repeated Vout Effekt ist der RBE. Der ist quasi relativ schnelle Anpassung deines Körpers, dass wenn du nochmal Krafttraining machst, schon die Muskelkontraktion etwas effizienter läuft. Mhm. Dass du nicht so, also dass einfach auch, ich sag mal, der Muskel neuromuskulär besser läuft, dass du nicht so hart dich kaputt machst. So die ganz detaillierten mikrophysiologischen Ebenen kann ich gar nicht mehr genauso erklären jetzt gerade. Aber es ist interessant, dass das dass ein zweiter Effekt gar nicht mehr so stark ist, ein Muskelkater-Effekt. So, also, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass du Muskelkater hattest, aber, jetzt mal eine Kernaussage zu sagen, ein Zeitfahren danach war die Performance gleich. RPE war höher, aber Performance war trotz Muskelkater gleich, tendenziell gleich.
Weil aerob eigentlich genau. Los ist.
Das Einzige, was halt aufgefallen ist, Typ-2-Fasern haben ein bisschen angeschossen, ein bisschen müder. Und dadurch haben die Athleten angefangen, mehr über Kadenz zu fahren. Also weniger Drehmoment, sondern mehr über Kadenz. Das konnte man auch feststellen. Also die Anpassung war signifikant mehr Kadenz, höheres Grundgas quasi. Und dadurch angepasste Fahrweise, signifikant angepasste Fahrweise.
Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht, sag ich mal. Die Typ 2a ein bisschen anzuschießen, sollte ich tendenziell eher genug von haben. Finde ich also gar nicht mal so schlechte Voraussetzungen und Vorzeichen für morgen. Gibt es irgendwelche Fälle auch, wo man dann am Ende eine bessere Performance hat? Oder?
Ja, sogar wirklich. Es gibt auch Vorteile, wenn du, vorweggenommen, es ist eigentlich nie geil, wenn du einen Muskel kaputt machst. Das muss man auch schon sagen. Ja. Also Muskel kaputt zu machen, das ist wie sich leer zu fahren, wie einen Hungerast zu haben. Das ist erstmal halt nicht wünschenswert fürs Training. Die Leute denken immer so, boah, geil, alles tut weh, richtig gut trainiert.
Richtiger Macher.
Genau, richtiger Macher, alles kaputt gemacht. Mein Körper wird so anpassen. Ja, das ist immer damit wirklich beschäftigt, erstmal zu reparieren. Was interessant war halt bei dem Time Trial, was sie ja danach gefahren haben, dass die ersten 3 Kilometer, das waren 10 Kilometer Time Trial, die ersten 3 Kilometer am ehesten die Leistung noch ein bisschen konservativer war, ein bisschen beeinflusst war und dann hinten raus hat sich ein bisschen angeglichen. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, gerade weil du Muskelkater hast, du bist jetzt eh nicht einer, der am Anfang des Rennens mitgeht, so.
Boah.
Immer. Oder? Unterstelle ich jetzt mal.
Vollkommen recht.
Und das heißt, du hältst dich morgen ein bisschen zurück, so am Anfang, und groovst dich erstmal ein bisschen rein. Aber gerade auch halt akute Anpassungen, ich habe gesagt, Repeated Bout Effekt, Vault Effekt haben wir gesagt, der sorgt dafür auch, dass du halt morgen schon, was so Sprint-Performance anbetrifft, eigentlich erstmal neuronal anders ansteuern kannst. Wenn der Muskelkater aber zu hart ist, haben wir festgestellt, ist die neuronale Ansteuerung ein bisschen zu gering. Deswegen, es kann sein, dass du, sagen wir mal, morgen, nachdem du dich reingegroovt hast, nachher dich eigentlich ganz geil fühlst. Man kann nur nicht ganz absehen, ob deine Performance im anaeroben Effekt oder halt in der Sprint-Performance nachher so stark angeschossen ist, dass der Muskelkater, die negativen Effekte des Muskelkaters, überwiegen zu den Vorteilen der Belastung, die du hattest. Jetzt hast du keinen Krafttraining gemacht, sondern bist rumgelatscht. So. Ja. Also erstmal jetzt nicht so die krasseste Training für Muskeleffizienz. Aber du bist ja am Laufen gewesen die Woche. Und das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt hatten, dass Laufen manchmal ganz gut auf die Radperformance einspielen kann.
Ja.
Und das könnte ich dir schon zutrauen, dass du das merkst.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn ich morgen ein bisschen noch mehr mit Auge fahre, weil mein Körper mir so einen kleinen Begrenzer reinhaut, und ich einfach hoffe, dass wie ist es denn, wenn es mehr durchblutet wird, baut sich der ganze Kram so vielleicht ein bisschen besser auch noch ab? Kann es sein, dass mir die Beine irgendwann einfach auch ein bisschen aufgehen nach einer Stunde und ich mich wieder richtig gut fühle?
Nein.
Schade.
Doof. Prinzipiell ja, aber das Problem ist ja bei auch Muskelkater, dass die Durchblutung sogar gehemmter ist, dadurch, dass wir halt Wasser in den Zellen haben, die wiederum die Durchblutung etwas wirklich, das verdrängt quasi, das ist auch angeschwollen und die Durchblutung der Muskulatur ist geringer.
Was kann ich denn jetzt noch tun? Kann ich mich in meine Recovery Boots schmeißen?
Also es gibt halt wenig Evidenz, was wirklich bei Muskelkater hilft. Das ist wie bei Erkältung. Also eigentlich hilft es abwarten. Du kannst Thermotherapie machen oder Kryotherapie, Wechselbäder.
Ich gestern auf der FIBO. Auf ja, dem Red Bull Stand gab es ein Kryo-Ding. Ich bin aber nicht reingegangen.
Hättest du mal gemacht?
Hätte ich mal gemacht.
Ganz kurz, wäre vielleicht der beste Zeitpunkt gewesen. So direkt unmittelbar. Dann hast du weniger Schwellung danach. Das kann halt helfen. Du kannst heute noch in die Sauna, wenn du möchtest.
Und ich kann noch ein Ticket, ich kann noch mal zurückgehen.
Ja, super, mach doch. Leichte Massagen, regenerative Dauerläufe. Ich glaube, das sollst du heute nicht machen.
Regenerative Dauerläufe.
Stretching oder, gut, Medikamente, wenn es ganz schlimm wäre, Nicht-Steroide, Antirheumatika.
Okay, ich glaube, so schlimm ist es noch
nicht. Schmerzlindernd, fiebersenkend, entzündungshemmend. Muss aber jetzt erstmal nicht. Ja, und dann ist halt, aber auch da, Merksatz, eine wirksame Kausaltherapie ist zum jetzigen Zeitpunkt, 2022, nicht bekannt. Abwarten.
Abwarten und hoffen.
Ja.
Ich glaube, dann ist das meine Marschrichtung für heute. Ich fahre noch eine Vorbelastung hoffentlich. Und dann.
Ja, das kannst du auch gut noch machen. Ich will heute vielleicht nicht zu intensiv machen. Heute nicht nochmal drauf sprinten oder sowas.
Hatte ich nicht vor.
Okay. Mein Ansatz für morgen ist eigentlich übrigens auch, ich verstecke mich einfach den ganzen Tag.
Ja, damit fährt man meistens gut.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, kultiviere ich meinen Muskelkater. Wir bringen die Folge hier schnell online. Ich habe gerade eben parallel schon das Reel rausgesucht, damit wir es auch posten können von Mats Pedersen.
Achso, ja, geil. Ja.
Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob deine Tipps wieder zutreffen.
Ja, sehr, ja, stimmt.
Und
Thema Video, Werbung wie immer. Guckt euch Rund um Köln Video an.
Ja.
Auch wenn ihr Rund um Köln nicht fahrt, war trotzdem ein ganz geiles Video, weil einfach man kann daraus mal ableiten, so was so Pacing-Strategien anbetrifft. Und seid schnell, es gibt ein paar Rabattcodes, aber nicht, nicht unendlich.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö.